Nur mit meinem Jesus kann ich glücklich sein. Es ist wunderbar, Geschwister, dass Jesus das einen Menschen glücklich macht. Ich lese uns ein Schriftwort aus Hebräer 3. Hebräer 3, ich lese die ersten 6 Verse. Darum, ihr heiligen Brüder, die ihr der himmlischen Berufung teilhaftig seid, schaut hin auf den Apostel und Hohepriester, den wir bekennen, Christus Jesus, der dem treu ist, der ihn gemacht hat, wie auch Mose in seinem ganzen Haus. Dieser aber war größerer Herrlichkeit wert als Mose, sowie größere Ehre als das Haus, der verdient, der es erbaute. Denn jedes Haus wird von jemandem erbaut, der aber alles erbaut hat, ist Gott. Mose war zwar treu in seinem ganzen Haus als ein Knecht, zum Zeugnis für das, was verkündigt werden sollte. Christus aber als ein Sohn über sein Haus, dessen Haus sind wir, wenn wir denn das Vertrauen und den Ruhm der Hoffnung bis ans Ende standhaft festhalten. In den vergangenen Tagen auf der Lagerversammlung, man hat es gehört und gesehen und erkennt, dass eine bestimmte Betonung gemacht worden ist auf die wichtige Lehren der Bibel, auf die Wahrheit des Wortes Gottes, auf die biblische Wahrheiten, wie zum Beispiel die Wahrheit des Wortes Gottes über die Lehre der Heiligung, Lehre der Gemeinde Gottes, ist über die Krankenheiligung gepredigt worden. Und es wurde dann angeführt auch, dass Pilatus stellte die Frage, als Jesus mit ihm sprach und auf die Wahrheit hingedeutet hatte. Und dann sagt Pilatus, ja, was ist Wahrheit? So fragt er ihn, was ist Wahrheit? Ich denke, Pilatus, entweder hat er vielleicht manches gesehen oder enttäuscht geworden und dann hat er gesagt, ja, gibt es noch Wahrheit? Oder hat er selbst vielleicht wenig auf die Wahrheit gesehen? Nicht einen großen Wert gelegt auf die Wahrheit. Jedenfalls, als Jesus von der Wahrheit sprach, dann sagte er ihm, ja, was ist Wahrheit? Es war für ihn ein Wort, welches entweder für ihn das nicht gibt als Wahrheit oder ist etwas, wo kaum sein kann. Zudem Pilatus hat ja erkannt, dass Jesus Christus unschuldig ist und er hört ja die Menge, die draußen schreit und sagt, kreuzige ihn, die wollen ihn weghaben. Und er sieht, das ist ein unschuldiger Mensch. Und dann kann er sich auch gefragt haben, ja, wo ist jetzt die Wahrheit? Wer hat jetzt recht? Und deswegen stellt er diese Frage. Aber in unserem Wort Gottes haben wir alle Antworten, was eine Wahrheit ist, oder was die Wahrheit ist, des Wortes Gottes, was eine Wiedergeburt ist, was eine Heiligung ist, was heißt ein geheiligtes Leben führen, oder was die Gemeinde des Herrn ist. Und das Wort Gottes, das ist die Wahrheit. Das ist das, was in allem, was um uns ist, wir genau sagen können, aber das stimmt ja, das ist wahr. Und was wahr ist, das ist ja Wahrheit. Ja? Wir können nur das nennen als Wahrheit, was wahr ist. Nicht, was vielleicht angenommen werden könnte, sagen. Manchmal könnte sein. In dem geben wir zum Ausdruck, dass vielleicht auch anders ist. Ja? Und dann, vielleicht stimmt es nicht ganz, weil es könnte sein. Aber das, was in der Bibel hinterlegt ist, das ist wahr. Und das ist Wahrheit. Und das Wort Gottes und gibt uns die, den Aufschluss über alle Dinge. Und es ist zum Bemerken, dass es gibt uns den Aufschluss in der Wahrheit. So wie es sein sollte, so wie es wahr ist, so gibt uns das Wort Gottes Aufschluss auch über die, das sündenfreie Leben, über die Erlösung von Sünden und so weiter. Finden wir alles im Wort Gottes. Und es ist so, dass der Wille Gottes ist ja, dass seine Kinder oder Menschen, die sich befassen mit dem Wort Gottes, die vielleicht noch nicht erkannt haben, aber wenn sie daran suchen und wir sagen manchmal graben und studieren, dann kommen sie auf die Wahrheit des Wortes Gottes. Das kommen sie auf das, dass das eigentlich wahr ist. Es, wenn man jetzt das Wort Gottes wird jetzt vergleichen oder probiert erklären von der wissenschaftlicher Seite und dann ein Mensch, der jetzt noch nicht so glaubt, dem Wort Gottes, er wird manches vielleicht finden und sagen, oh, aber logisch ist so oder wissenschaftlich erklärt, kann er das so und so erklären und wird seine Zweifel haben. Aber er wird so lange die Zweifel haben, bis Gott ihm das Licht schenkt und die Erkenntnis schenkt, wenn er aufrichtig sucht und aufrichtig erkennen will, ob das Wort Gottes die Wahrheit ist. Und es sind schon einige Menschen gewesen, die das Wort Gottes angefangen zu lesen in einem Gedanken. Ich will das prüfen und ich will das auch widerlegen können, dass das nicht stimmt. Aber es kam der Zeitpunkt, wo sie erkannten, sie haben nichts zu widerlegen. Die Wissenschaft, das ist ein Menschenverstand. Das Wort Gottes, das ist Gottes, das ist heilig, es ist wahr und deswegen kann man nicht das vergleichen mit einem Menschendenken, Menschenbehauptungen oder was die Menschen auch lehren. Es ist weit über dem. Es ist weit über dem. Und was ich heute sagen will, ist eigentlich sicher gar nichts Neues. Mir war das so, auf der Lagerversammlung auch, ist es mir so bewusst geworden und so groß geworden, dass doch es wichtig ist, dass man von Zeit zu Zeit immer wieder, so wie ich sage, das Gleiche redet. Wieder das Gleiche betrachtet. Was ist eine Wiedergeburt? Oder wie werden Menschen erlöst? Oder wer gehört zu der Gemeinde des lebendigen Gottes. Es ist gut, dass wir auch im Zwischendurch das immer wieder lesen, immer wieder das betrachten. Es ist auch so, dass man vielleicht kann mehrere Predigten hören über das. Und nach einer kurzen Zeit kann man noch eine hören von jemand anders. Und es ist immer nur die gleiche Wahrheit erklärt, aber wir merken, oh, wir haben was Neues gelernt, wir haben was Neues gesehen. Und es oder Lagerversammlung wurde auch über die Wahrheit gesprochen und auch über die Gemeinde Gottes gesprochen. Ich will das nicht wiederholen, habe ich gar nicht vorgehabt, irgendwie das zusammenfassen. Aber als ich gestern Abend dann die Bibel geöffnet habe und mir lag es vom Herzen dann, über die wichtigen Lehren der Bibel nur kurz irgendwie das ansprechen. Nur, es ist von Gott bestimmt, dass der Mensch, den er geschaffen hat, als sein Geschöpf wieder einst bei ihm sein sollte. Das war der Wille Gottes, als der Mensch geschaffen hat, dass er bleiben sollte in dem Zustand und auch am Ende wieder bei ihm sein kann, dass seine Seele wieder bei ihm sein kann. Aber durch dann den Sündenfall, der gleich am Anfang der Bibel stattgefunden hat, unter den Menschen, hat Gott dann aus Liebe wieder zu diesen Menschen, obwohl er ungehorsam gewesen ist, einen Weg geschaffen. Einen Weg geschaffen, welchen ihm viel gekostet hatte. Ihm hat es gekostet, mehr als einen Menschen, der dann zu ihm kommt und er hat den Erlösungsplan geschaffen. Und dieser Erlösungsplan hat bestimmt, dass als Kind Gottes wieder zu ihm gehören, wie einst Adam und Eva gehört haben am Anfang. Es gibt nur eine Möglichkeit, durch die Wiedergeburt, durch die Erlösung der Sünden. Und das war nur, es hat der Herr so bestimmt, das war, und er hat nur eine Tür geschaffen, nur einen Eingang in dieses Leben hat er geschaffen, durch Jesus Christus. Und Jesus Christus hat dann auch später gesagt, ich bin die Tür. Er ist die einzigste Tür, durch welche man eingehen kann, durch welche man eine biblische Wiedergeburt erfahren kann und erlangen kann. Und nur durch Jesus Christus kann ein Mensch, der mit den größten Sünden beladen gewesen ist, nur durch ihn kann er wieder erlöst werden, er kann frei werden und gehören zu dieser Gemeinschaft der Heiligen, zu der einzigen Gemeinde Gottes. Nur durch Jesus Christus. Vorhin haben wir gehört das Einleitungswort. Und als der Bruder so las, kam mir das jetzt gerade in den Sinn, so Jesus merkt, dass unter den Menschen ein Unverständnis herrscht, wer er ist. Und er merkt das auch. Und er stellt die Frage, wer sagen die Leute, wer ich bin? Und wir hören dann die Antworten. Es sind verschiedene Antworten. Du bist Elia, du bist ein Prophet und so weiter. Aber was sagt es uns, Geschwister, dass die Menschen hatten keine Klarheit über Jesus Christus. Es war ihnen nicht klar. Jesus redet zu ihnen, Jesus bezeugt, was auch nur noch dazu gewesen ist, dass sie hatten die Propheten. Und die Propheten haben klar hingedeutet auf Jesus Christus. Nun können wir sagen, denn der einfache Mensch auf der Straße konnte das wissen, nicht wissen, möglich. Dass er konnte das nicht wissen, es sind so viele Jahre vergangen und wir wissen, wie viele Jahre war das Volk Israel, glaube ich, in den 400 Jahren ohne einen Prophet, ja, bis Johannes der Täufer kam. Aber da fehlte die Belehrung, aber es gab auch Menschen, die das Gesetz kannten, sie studierten das Gesetz und doch wussten sie nicht, dass derjenige, der vor ihnen jetzt wandelt bei ihnen ist, dass das Jesus Christus ist, dass der eigentlich der Heiland und der Retter der Seele ist, der einzigste Heiland, der Retter der Seele ist. Und sie reden wahrscheinlich untereinander und Jesus fragt die Jünger und er will wissen, aber was denkt ihr? Weil sie hatten mehr bekommen. Sie sind ja mit ihm gewesen und Jesus, ich denke, es war die Zeit, dass sie es jetzt schon begreifen müssten, erkennen müssen und er fragt, und was denkt ihr? Oder für wen haltet ihr mich? Und stellt die Frage, und wir wissen ja die Antwort des Petrus. Petrus war das klar. Aber Geschwister, als ich vorhin so saß, mir war das so klar, dass heute ist eine Zeit, wo Menschen auch nicht wissen, wer Jesus Christus ist. Ich denke, die meisten Menschen kennen den Namen, aber sie kennen nicht selbst Jesus Christus. Vielleicht glauben sie, dass das ein Gottes Sohn ist und kam, irgendwie Menschen gesund zu machen. Es war ein Wohltäter, ein Prophet. So reden Menschen heute auch. Sie reden ganz ähnlich wie damals. Aber selbst Jesus Christus zu erkennen, das ist ihnen verborgen. Das wissen sie nicht. Aber wie können sie dann kommen zu Jesus Christus? Wie können sie dann erkennen, dass sie Sünder sind? Weil das macht Jesus ihnen klar. Wie können sie dann eine echte Wiedergeburt erfahren, eine Erlösung von Sünden? Und ich denke, weiche vielleicht vom Thema ab, ich denke, dass es gibt heute sehr viele Belehrungen. Ich denke nicht, das ist so. Es sind sehr viele Belehrungen. Aber die Menschen, die die Belehrung geben, die wissen auch nicht, wer Jesus Christus gibt, wer Jesus Christus ist. Und deswegen wird auch die Wiedergeburt auf eine Art erklärt, die einem Menschen den Zugang in den Himmel nicht schafft. Es wird nicht ausreichen. Es wird nicht ausreichen, eine Wiedergeburt zu erfahren, das bezeugen und nur, so wie es erwähnt worden ist auf der Lagerversammlung, nur die Hand hochheben und sagen, ich entscheide mich für Christus. Mag sein, dass er im Herzen entscheidet sich, das Erkennen, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist. Und dann? Was ist dann? Wo ist die Reue für mein vergangenes Leben? Wo ist das Sündenbekenntnis? Wo ist das gebrochene Herz, das gebrochen ist? Wo kann dann eine Reinigung des Herzens stattfinden, Befreiung von den Sünden? Es fehlt doch dann. Aber es werden Menschen belehrt, so, weil sie nicht wissen, was eine Wiedergeburt ist, was sie bedeutet für den Menschen. Und es ist von Gott bestimmt, dass durch die eine Tür einzugehen ist, damit man die Vergebung den Sünden erlangt, damit eine biblische Erfahrung gemacht wird. Und es wurde auch betont in der Lagerversammlung, dass jede Seele, wenn sie eine wahre biblische Wiedergeburt erfahren hat, aber sie, ich werde sagen, so, kennt nicht jetzt die Gemeinde Gottes am Ort. Sie ist irgendwo allein, aber sie zählt zu der Gemeinde Gottes. Der Herr ist gerecht, wenn sie das erfahren hat, weil sie hat es dann richtig erfahren, so wie es sein sollte. Es gibt auch keine Namenslisten in seiner Gemeinde. Wenn ein Kind Gottes wiedergeboren ist oder ein Mensch wiedergeboren ist, dann ist er ein Kind Gottes. Aber es gibt ja keine Liste. Wir führen ja keine Liste, das wissen wir ja. Die Liste führt selbst der Herr. Das sind Seelen, die dann von Gott in dieses Lebensbuch eingeschrieben werden. Das sind Menschen, die eingeschrieben werden in Offenbarung 3, wenn wir lesen, was der Herr von der Gemeinde von Sardes spricht, Offenbarung 3, und dann sagt er im Vers 5, wer überwindet, der soll mit weißen Kleidern bekleidet werden, und ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen, und ich will seinen Namen vor meinem Vater und vor seinen Engeln bekennen. Merken wir, es ist schon der weitere Schritt. Er sagt, wer überwindet, wer bleibt in dem, wer diese Wiedergeburt im Leben lebt, im praktischen Leben lebt. Und er sagt dann, ich werde seinen Namen nicht aus dem Buch des Lebens löschen. Das heißt, es wird eingetragen. Aber später, wenn der Mensch überwunden hat, dann wird der Herr das nicht löschen. Was nicht drin ist, kann man ja nicht löschen. Ja? Und das ist eigentlich das, ich kann sagen, so das Namensbuch seinen Kindern, die geführt wird im Himmel. Und der Herr sagt, ich werde das nicht löschen, weil du überwunden hast. So, und ich will sogar vor meinem Vater und vor den Engeln bekennen. Ich habe mir das ja vorgestellt, so, habe heute Morgen das noch zu Hause gelesen. Welch eine Freude wird es sein, wenn eine Seele durch die Himmelstüre eingeht und es wird verkündet, er sagt, vor meinem Vater, vor den Engeln, es wird verkündet, die und die Seele ist zu uns gekommen, sie hat überwunden und darf bei uns sein. Er sagt so, wer überwindet. Es heißt, das Wort Gottes sagt uns, dass ein Mensch, der wiedergeboren hat, der ist gut, wenn er überwindet. Damit das Buch, der Name nicht aus dem Lebensbuch gelöscht werden kann. Es, wenn Menschen auf der Erde die Namenliste führen in ihren Kirchen oder wo auch immer. Aber was bringt es einem Menschen, wenn der Name hier eingeschrieben ist, aber nicht dort, wo er eingeschrieben sein sollte, nicht bei Gott eingeschrieben ist? Es wurde auch in der Lagerversammlung über die Lehre der Heiligung gesprochen. Ich habe das nochmal erkannt, dass auf diesem Gebiet ein Wissensmangel besteht. Nur das ist nicht in 10 Minuten erklärt. Und doch will ich uns eine Bibelstelle anführen aus 2. Korinther. 2. Korinther, Kapitel 7. Hier sagt der Apostel Paulus zu den Korinther so im ersten Vers: Weil wir nun solche Verheißungen haben, Geliebte, so wollen wir uns von aller Befleckung des Leibes und des Geistes reinigen und die Heiligung vollenden in der Furcht Gottes. Es gehört zu einem Menschen, zu einem Kind Gottes, wenn er wiedergeboren ist, sich reinigen. Er sagt, zu jeder Reinigung des Leibes und des Geistes, damit die Heiligung vollendet wird. Ist mir den Gedanken ausgefallen. Der Apostel, mir ist den Gedanken ausgefallen, war etwas im Sinn und plötzlich. Der Apostel Paulus sagt hier, dass es bedarf eine gründliche Reinigung. Es bedarf einer gänzlichen Reinigung der Seele, damit wir in Heiligkeit leben sollen. Wir haben im Hebräer 3 gelesen, der erste Vers dazu angefangen. Darum, ihr heiligen Brüder, warum schreibt der Hebräerbriefschreiber so? Darum, ihr heiligen Brüder, weil es ist ein fester Bestandteil unseres Gottesdienstes. Das ist die Erfüllung dessen, was der Herr im Erlösungsplan bestimmt hatte, damit Menschen gereinigt werden. Im Römer 12 lesen wir kurz, denn auch mir gefällt er so, Römer 12, die ersten zwei Verse. Und hier sagt der Apostel Paulus und den Römer so: Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leiber als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer hinzugeben, was euer vernünftiger Gottesdienst ist, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eurer Gesinnung, damit ihr prüfen könnt, was der gute, wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Mich bewegt hier immer der Gedanke, er sagt, es ist euer vernünftiger Gottesdienst. Er sagt, es ist nicht etwas ganz Besonderes, was ihr tun sollt. Es ist nicht eine Ausnahme, was ihr tun sollt, aber er sagt, das ist ganz, ganz normale, vernünftige Gottesdienst, in dem wir eigentlich leben sollen, unser Leben führen sollen in diesem normalen Gottesdienst. Und was schließt dieser Gottesdienst ein? Dass unsere Leiben, die völlige Hingabe, unser Leib als lebendiges, heiliges und wohlgefälliges Opfer zu hinzugeben. Aber Geschwister, das können wir erst tun, wenn wir die wahre Wiedergeburt erfahren haben, wenn wir die wahre Vergebung erlangt haben. Geschwister, wenn wir das von Gott erfleht haben, wenn wir gesündigt haben und wir haben das getan. Und wie ich weiß, der Herr hat mir alles vergeben. Ich habe mich geprüft. Ich habe nichts in meinem Herzen. Ich hänge nicht an Dingen an, die vor Gott nicht wohlgefällig sind. Er sagt so, der gute und vollkommene Gottes Wille. Geschwister, was ist ein vollkommener Gottes Willen? Dass wir vollkommen werden. Dass wir unser Leben, dass wir uns Mühe geben, Geschwister, leben, so wie Christus gelebt hat. Das Motto war an der Wand aus der Lagerversammlung so, seid gesinnt, so wie auch Jesus Christus war. Merken wir, er erwähnt auch wieder das Gleiche hier, Erneuerung eurer Gesinnung. Die Gesinnung muss sich ganz verändern. Sie muss nicht nur teilweise sich verändern. Ich will Gott dienen, ich bekehre mich jetzt und ich will Gott dienen. Aber Geschwister, die Gesinnung hat sich nicht ganz erneuert. Sie ist besser geworden, sie ist irgendwie angepasst worden, aber sie ist nicht so geworden, wie Jesus Christus auch war. Und das sagt Apostel Paulus, aber es ist nichts Besonderes von mir und dir verlangt. Es ist verlangt, dass wir so einen Gottesdienst führen. Es ist der vernünftige, ganz normale Gottesdienst, dass wir so leben durch die Erneuerung eurer Gesinnung, verändert euch. Ach, Geschwister, über diese zwei Verse kann man reden und reden. Es ist eine Veränderung. Es findet statt eine Veränderung. Geschwister, ich habe schon erlebt, dass Menschen sie haben sich bekehrt, sie sind geheiligt. Aber Geschwister, ich sagte mir, aber wo ist die Vergebung der Sünden? Aber wo ist das Leben heute in dir? Wo ist das Leben in Gott? Es war zu sehen, dass es überall fehlte. Aber Apostel Paulus sagt zu ihnen, erneuert eure Gesinnung, die muss anders werden. Heiligt euch. Hebräerbrief schreibt zu ihnen, darum ihr heilige Brüder, die ihr der himmlischen Berufung teilhaftig geworden seid, wenn wir das nur uns mehr befassen, merken wir, was er alles sagt in dem. Ihr seid nicht nur geheiligt, aber ihr habt Teil an dieser himmlischen Berufung. Ihr seid berufen, im Himmel zu sein. Ihr seid berufen, an den himmlischen Gütern auch teilzunehmen. Es ist eine ganz hohe Berufung. Und schaut auf den Apostel, Hohepriester Jesus Christus. Wiederum die Gesinnung. Wie können wir die Gesinnung Jesu Christi in unseren Herzen haben, wenn wir doch schauen? Wie können wir etwas annehmen von anderen Menschen, wenn nicht, dass wir auf ihn schauen und beobachten und sagen, oh, das gefällt mir, das wir auch tun. Wir übernehmen das, ja? Ein lebendiges Beispiel dient immer gut zu annehmen und verstehen, was man behalten kann. Aber er sagt, schaut auf Jesus Christus, schaut auf ihn, den Hohepriester. Und er sagt, dieser Hohepriester, dieser Jesus Christus, er war treu dem, der ihn gemacht hat. Er war treu Gott. Und er vergleicht, der Schreiber, Jesus Christus mit Mose. Es gefällt mir sehr, das Hebräische Schreiber, er vergleicht in den mehreren Kapiteln immer Jesus Christus mit anderen. Ich werde sagen, so berühmten, bekannten Persönlichkeit der Bibel, die uns allen ein Vorbild sind. Aber er will den Hebräern, das sind die bekehrten Juden gewesen, ihnen immer zeigen, weil sie hingen ja am Gesetz, sie hingen an Mosen, sie hingen an Abraham, sie nahmen immer als Beispiel Abrahams und so weiter. Aber ihr Leben ja war anders. Sie haben sich nicht verändert so, dass sie so wie Mose oder Abraham gelebt hätten. Und er vergleicht immer wieder, damit es ihnen besser verständlich wäre. Und sagt auch, dass Mose war auch in ganzem Hause treu. Er sagte uns da das Wort, dass Mose war treu in dem ganzen Hause, weil der Herr vertraut ihm sein Haus. Das Volk Israel war sein Haus, so wie wir heute sind. Die Gemeinde Gottes ist sein Haus. Und er, Mose, war treu. Aber der Schreiber sagt hier von Jesus Christus wieder, dass Jesus Christus hat viel größere Herrlichkeit verdient. Er war viel, viel wertvoller. Und es ist so wie ein Mensch, der ein Haus gebaut hat. Ja? Das Haus hat doch nicht mehr Wert als der Mensch, der gebaut hat. Und so sagt er auch Jesus Christus, aber wiederum vergleicht er und zeigt den großen Unterschied, dass Mose ist treu gewesen. Er Wir können sagen, er war gut, er war wohlgefällig vor Gott, aber er war nur ein Knecht Gottes, ja. Er war nur ein Knecht, als Knecht Gottes, aber Jesus Christus als Sohn. Es heißt dann auch, als dass er der Erbe gewesen und so weiter. Aber Geschwister, wir sind das hohe priesterliche Geschlecht. Menschen, die Gottes Kinder geworden sind, im wahren Sinne des Wortes, die sind ja höher. Wir sind höher als Mose vor Gott. Wir sind das hohe, wir sind das priesterliche Geschlecht. Wir haben vor Gott sehr hohen Wert. Jeder Mensch hat vor Gott einen hohen Wert. Aber eine Seele, die dann Gott das gegeben hat, was Gott erwartet von ihm, es ist noch ein höherer Wert, noch ein höherer Wert. Und wir sind vor Gott nicht als Knechte, sondern als Kinder. Ein großer Unterschied, nicht als Knecht anerkannt sein, sondern als ein Kind Gottes, dem auch dann mehr von diesem Hause zusteht. Was sagt das Wort Gottes noch weiter? Also das Wort Gottes sagt uns weiter von den biblischen Wahrheiten. Jesus, wir haben gelesen, ich will bauen meine Gemeinde. Und er sagt, dass diese Gemeinde dann er auf den Fels stellen wird. Und hat sie auch gestellt. Aber diese eine Gemeinde, die besteht wieder aus diesen erlösten Seelen, aus den wiedergeborenen Seelen, aus den Seelen, die geheiligt sind. Bruder Vogt hat schon ein paar Mal erwähnt, als er, was sein Vater mal gesagt, der alte Bruder Vogt kennen wir, ja? Eine Wiedergeburt, dass das ausreicht, nur zum Sterben. So hat er gesagt. Eine Bekehrung, die reicht dir zum Sterben. In dem Sinn, er hat auch angeführt, wie jetzt der Schächer am Kreuz. Er war am Kreuz angenagelt, aber der Herr nahm ihn an. Aber er hatte keine Zeit mehr gehabt. Keine Zeit, um weiterzukommen. Es hat ihm ausgereicht, um in den Himmel zu kommen. Aber Geschwister, Kinder Gottes, die sich zu Gott bekehrt haben und die Zeit haben, Bibel lehrt uns, was sie weiter zu tun haben, dass sie noch geheiligt werden sollen und damit sie zu dieser Gemeinde des Herrn gehören können, die auf einem Felsen steht. Viele Menschen erklären die Bibelstelle von Petrus, dass Petrus, er hat die Schlüssel in der Hand, aber Geschwister, der Herr wird nie einem Menschen die Schlüssel oder der Eingang vor der Himmelstür anvertrauen. Das ist ihm gegeben, das ist seiner Macht. Aber das, was seine Diener oder das, was die wahren Kinder auf der Erde tun, dass sie auch Menschen zu ihm führen können, damit ihre Herzenstür geöffnet werden kann, da bedarf auch einen Schlüssel. Einen Schlüssel zum Menschen zu ihm zu führen. Ich werde nicht lange machen, weil es ist zu warm. In Epheser erklärt Apostel Paulus ganz gut noch über die Gemeinde des Herrn. Und er vergleicht sie mit einer Ehe. Vielleicht tun wir das nur auf, ganz kurz. Schauen wir das an. In Epheser 5, als er redet und vergleicht eine Ehe mit Christus und der Gemeinde. Und er sagt dann so, dass was auch die Ordnung betrifft in einer Gemeinde, es wäre so viel zu sagen. Und er sagt so, aber die Gemeinde Christi, Vers 24, unterordnet ist so auch die Frauen in den Männern in allen Dingen. Die Gemeinde des Herrn ist ihm untergeordnet. Und so wie er die einzigste Tür und der einzigste Eingang ist, um in das Leben einzukommen, so ist auch er der Einzigste. Warum soll Christus, wenn er diese Gemeinde gebaut hat, jemand anders anvertrauen, dass nicht er der Herr sei, nicht er der Haupt sei? Es wurde auch erwähnt, dass wie kann Es kann nicht ein Leib doch mehrere Häupter haben, ja, oder ein Haupt mehrere Leiber haben. Es ist nur ein Haupt und es ist nur ein Leib. So wie bei jedem Menschen das normale Zustand ist. Und so ist es auch der normale Zustand, dass nur Jesus Christus allein das Haupt ist und er der Einzige ist, der in der Gemeinde auch Leitung leitet. Und dann will ich lesen uns nur, er sagt dann im Vers 25, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt und sich selbst für sie dahingegeben hat, um sie zu heiligen, indem er sie reinigte durch das Wasserbad im Wort. Das ist das, Geschwister, das Wasserbad im Wort. Das Wort zeigt uns, das Wort zeigt den Menschen, auch den Kindern Gottes, dass sie auch gereinigt werden müssen. Und dann sagt er auch, von der einer Herrlichkeit, um sie sich selbst als eine Gemeinde darzustellen, die herrlich sei, die weder Flecken noch Runzel oder etwas dergleichen habe, sondern dass sie heilig und untadelig sei. Geschwister, das ist das Bild der Gemeinde, welches der Jesus Christus sich vorgestellt hat und vorstellt bis heute. Und wenn das 2000 Jahre vorbeigegangen sind, es ist nicht geändert, dass es heute sieht, Jesus Christus sieht, der Herr, seine Gemeinde in diesem Bilde. Er will sie zu sich zuführen. Er kann sie nicht doch zu sich zuführen. Die Braut, wie er sagte, wo mit Flecken und Runzeln ist. Es heißt auch, die Herrlichkeit, Bruder Günther hat über das gesprochen, kommt mir jetzt in den Sinn, und er sagt, herrlich. Herrlich ist es, das ist nicht nur schön. Schön, das ist so. Aber wir sagen dann herrlich, das ist etwas viel mehr, noch viel schöner, viel schöner. Und diese Gemeinde will Jesus Christus sich zuführen. Und ich lese zum Schluss noch in letzter Gedanke in Offenbarung 19. Offenbarung 19, es ist der Kapitel, der von einer Freude im Himmel redet, von einem Siegesgesang im Himmel, und er sagt so dann hier noch, ich lese der, vom Vers 7, wir wollen uns freuen und fröhlich sein und ihm die Ehre geben, denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht und es wurde ihr gegeben, sich mit reinem und glänzendem Leinen zu kleiden, denn das kostbare Leinen ist die Gerechtigkeit der Heiligen. Und er sagte zu mir, schreib, glückselig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Die Braut des Lammes, die Gemeinde des Herrn, die Gemeinde Gottes, es ist die Braut des Lammes. Und er sagt, wir wollen fröhlich und froh sein und uns freuen und ihm die Ehre geben. Weil die Hochzeit ist gekommen. Es kommt die Zeit, wo die Hochzeit stattfindet. Und er sagt, dass Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Braut hat sich bereit gemacht. Er sagt, seine Braut wird sich nicht noch vorbereiten. Wenn die Hochzeit gekommen ist, dann ist die Frau Braut bereit. Es ist doch so im natürlichen Leben. Wir kennen das alle. Es ist Hochzeit und wer bereitet sich am meisten an dem Tag? Die Braut. Die ist bereit dann. Und wenn der Bräutigam kommt, sie ist bereit, ja, um ihn zu empfangen. Was ist dann noch? Ich sage so im normalen Fall, sie freut sich. Aber freuen sie sich nicht beide. Sie freuen sich beide. Der Bräutigam sieht im natürlichen Leben, er kommt rein und er freut sich doch, wenn er über den Anblick der Braut, ist doch so, er freut sich und sieht, oh, die Braut, die ist noch schöner, als ich mir vorgestellt habe, ja? Und die Braut freut sich, dass der Bräutigam gekommen ist, um sie zu holen. Geschwister, so ist die Hochzeit des Lammes vorgesehen vor Gott. Und sie wird nur so stattfinden. Und der Herr, Jesus Christus, Er will sie so sehen, herrlich. Er will sie so sehen wie ein Bräutigam. Und er sagt, es heißt so, schreib. Ich bin so Gott dankbar, dass Apostel Johannes musste schreiben. Es kommt noch vor, dass Gott zu ihm sagte, alles, was du gesehen hast, schreibe. Damit wir heute das lesen können, Geschwister, damit wir heute bereit sein mögen. Und er sagt, schreib, glückselig sind alle, die zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen sind. Wenn der Bräutigam reinkommt und freut sich an der Braut und ist die Braut, er nimmt sie mit, Geschwister. Und so ist auch, es wäre viel zu sagen über die Gemeinde. Ich habe das noch kurz angeführt. Man kann nicht in einer Botschaft vieles umfassen, aber ich habe persönlich das Empfinden gehabt, noch einmal kurz über das zu sprechen, was ein Kind Gottes ist, ein wiedergeborenes Kind Gottes ist, wie das weiter leben soll, was sein Leben sein soll und was die Gemeinde des Herrn ist und was auch die Braut erwartet. Und der Herr, gebe uns Gnade, Geschwister, wenn der Herr kommt, er sagt, sie hat sich bereit gemacht, bereit zu sein, auch und eingeladen sein zu diesem Hochzeitsmahl des Lammes. Amen.